auch von mir. Wir kommen gut durch heute. Jan hat das straff moderiert. Das ist gut. Wir haben viel Zeit, uns mit dem Bibeltext zu beschäftigen. Und ein Gruß geht raus an die Urlauber. Ich hoffe, es sind einige dabei. Ich werde jetzt ganz klassisch anfangen und den Text mal komplett lesen. Dann können auch die, die vielleicht jetzt nur einen kleinen Bildschirm haben oder im Auto sitzen, das nochmal mitverfolgen. Ich lese uns den Text 1. Petrus, das Kapitel 5. Ich habe die Hoffnung für alle. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr, bin ein Zeuge der Leiden von Christus und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz, das Leben in der Herrlichkeit Gottes erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, der Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ihm allein gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Bis hierhin einmal. Ja, wir sind in der Betrachtung jetzt beim letzten Kapitel im 1. Petrusbrief angekommen und wir haben das schon öfter betont, es ist sehr viel Praktisches hier drin. Ja, und das geht jetzt im 5. Kapitel genauso weiter eigentlich. Petrus schreibt diesen Brief an junge Gemeinden und sie hatten zu dieser Zeit eine Verfolgung. Sie litten unter Verfolgung, unter Unterdrückung. Und er hat mit Sicherheit davon gehört und hat sich so seine Gedanken gemacht, was kann ich diesen Geschwistern mitgeben, was kann ich ihnen mit auf den Weg geben, dass ihnen hilft, besser mit ihrer Situation umzugehen. Und er schreibt dann diesen Brief, beziehungsweise er diktiert ihn und lässt schreiben. Und ja, heute, 2000 Jahre später, dürfen wir ihn noch haben, um darin zu lesen und zu erfahren, was Gott uns vielleicht in der heutigen Zeit uns als Gemeinde dadurch sagen möchte. Jan hat schon mal kurz die vier vorigen Kapitel erwähnt. Da haben wir vieles gehört, was Petrus den Gemeinden mitgegeben hat, wie er sie ermutigt hat, wie er sie tröstet, wie er sie auch ermahnt, wie er sie in ihrem Leid bestärkt und wie er ihren Blick immer wieder weglenkt von den irdischen Dingen, immer auf die Ewigkeit hinweist. Und hier im Kapitel 5, da geht das so weiter, da geht es schwerpunktmäßig, der Jan hat es schon gesagt, um die Leiter, um die Hirten der Gemeinde. Es geht um Gemeindeälteste, es geht aber auch um die jüngeren Leute in der Gemeinde. Aber zu einem sehr großen Teil geht es um alle, die in der Gemeinde sind, um alle Geschwister, um das Miteinander, um das Untereinander. Und damit möchte ich mich heute auch gerne zum großen Teil beschäftigen und auch ja versuchen herauszufinden, wo uns das vielleicht auch gerade aktuell sehr direkt betrifft und wo Gott vielleicht zu uns sprechen möchte. Ich mache mal eine kurze Einführung und möchte so ein bisschen auch den Schwerpunkt des fünften Kapitels ein bisschen erarbeiten und dann nachher auch die Verse einzeln durchgehen. Wir wissen also, der erste Petrusbrief, der richtet sich an Gemeinden, die in Schwierigkeiten waren. Und wenn man den Brief aufmerksam liest, dann stellt man fest, also zumindest ist es mir so sehr stark aufgefallen, dass Petrus immer zwei Themen sehr stark betont. Zwei Tugenden, die kommen immer wieder vor. Und das sind die Begriffe Demut und Unterordnung. Vielleicht ist das euch beim Lesen auch aufgefallen. Kapitel 2, da haben wir die Unterordnung unter die Regierung, Unterordnung unter menschliche Vorgesetzte. Wir haben in Kapitel 3 Unterordnung innerhalb der Ehe. Wir haben in Kapitel 4 die Demut vor Gott, sich von Gottes Willen leiten zu lassen und uns untereinander zu dienen mit unseren Gaben. Ja, und heute in Kapitel 5, da geht es unter anderem unter Unterordnung unter die Leitung einer Gemeinde, Unterordnung untereinander als Geschwister und Unterordnung unter Gott. Und ich habe so gedacht, ehrlich gesagt, ist es ein bisschen fragwürdig, eine Gemeinde, die unterdrückt und verfolgt wird, mit Demut und Unterordnung zu konfrontieren. Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, ist ein bisschen befremdlich. Und das ausgerechnet aus dem Mund oder der Feder eines Petrus, der selbst nicht immer so ein Musterbeispiel an Demut und Unterordnung war. Ja, wenn wir uns mal daran erinnern, wie hat Petrus reagiert, wenn er selbst angeklagt oder angegriffen wurde? Ja, wenn wir das anschauen, es gibt viele Situationen, da hat er eher vorlaut geredet oder er hat sich energisch gerechtfertigt, er hat sich aufgespielt, er hat sich überschätzt, er hat gelogen und er hat zur Waffe gegriffen, um Widerstand zu leisten. Und jetzt will so einer den jungen Christen, die in einer echten, realen Not waren, etwas von Demut und Unterordnung erzählen. Okay? Wie ist es bei uns? Was empfinden wir persönlich, wenn wir mit diesen Begriffen konfrontiert werden? Demut, Unterordnung? Was löst das in uns aus, wenn wir das so hören und dabei in uns gehen? Ich habe mal so überlegt, in unserer Gesellschaft heute, da würde ich sagen, Demut ist kein populärer Begriff. Ja, was verbinden wir? Was assoziieren wir mit Demut? Was würdet ihr sagen? Sagt mal Begriffe. Bitte? Dienen, okay, das kann man schon fast positiv werden, ja. Mir sind zuerst mal eingefallen Schwäche, Zurückhaltung, Feigheit, Angst. Was verbinden wir mit Unterordnung? Was würdet ihr sagen? Gehorsam, Autorität. Ich hab mal altmodisch. Hierarchie, habe ich gesagt. Ungerechtigkeit, Macht, Druck, Zwang, Drohung. Wenn ich an das Arbeitsumfeld denke oder an das soziale Umfeld, dann hat das selten einen positiven Aspekt, wenn wir diese Begriffe benutzen. Ich glaube sogar, man denkt automatisch an Machtmissbrauch oder vielleicht an gewaltvolle Unterdrückung. Ja? Also ich würde da im ersten Moment nicht unbedingt was Positives verbinden. Und das ist, glaube ich, verständlich. Wenn wir im Arbeitsumfeld erleben, dass Menschen unter Machtmissbrauch leiden, Leistungsdruck, ja, geistige Gewalt, Mobbing oder im privaten Umfeld noch viel schlimmer. Wir hatten es in Corona eine Zeit lang, häusliche Gewalt, Gewalt an oder Gewalt unter Kindern. Ich glaube, ich brauche das gar nicht weiter aufzuzählen. Also Demut und Unterordnung werden in der Welt druckvoll eingefordert, die werden erzwungen. Das ist die Realität. Das ist die Welt, in der wir leben. Und deshalb, ich glaube, Petrus konfrontiert uns mit einem sehr herausfordernden Thema. Bevor ich jetzt auf die Verse einzeln eingehe, möchte ich noch einen Punkt über Petrus sagen. Ich habe das eben schon mal kurz angeschnitten. Und das ist mir in der Vorbereitung noch mal sehr stark aufgefallen. Ja. Ein Mensch, der anfänglich zum Teil vielleicht alles andere als demütig war, der aufbrausend, der vorlaut, der untreu, der gewalttätig war. Und wie so einer durch die Begegnung mit Jesus Christus nach und nach komplett verändert wurde. So dass er später selbst, also aus dieser Funktion als Ältester, die er da innehatte, dass er die Menschen mit seinen Worten trösten konnte, dass er ihnen Mut geben konnte, dass er sie eben nicht untergebuttert hat, dass er sie nicht mundtot gemacht hat, sondern dass er sie trösten konnte. Und er hat ihnen Mut gemacht, sich zu Jesus zu bekennen. Das lesen wir immer wieder. Das hat mich irgendwie neu beeindruckt und auch ein bisschen ermutigt, weil ja, das ist irgendwie so eine Wahrheit, die Begegnung und der Wandel mit Jesus, die verändern uns Menschen grundlegend. Es befähigt uns, eine komplette Kehrtwendung hinzulegen, egal wie wir unterwegs waren, und sich mit einem neuen, mit einem veränderten Herzen, vielleicht auch einer ganz neuen Gesinnung für die Sache Jesu einzusetzen, für die Gemeinde einzusetzen, so wie der Petrus es hier tut. Und ja, wir wissen das, Petrus ist später dafür hingerichtet worden, er ist standhaft geblieben, weil er sich zu Jesus bekannt hat, musste er dafür sterben. Die Begegnung mit Jesus, das Beschäftigen mit seinem Wort, das verändert uns Stück für Stück, wenn wir das zulassen. Das habe ich mir dazu notiert. Ich möchte jetzt mal gerne durch die Verse ein bisschen durchgehen und auch mal schauen, wo so ein bisschen auch ein Zusammenhang da ist. Und ja, es sind eigentlich fast alles Verse, wo wir haben es eben schon festgestellt, wo wir ein bisschen zu einer Art Handlung oder zu einer Haltung aufgefordert werden. Und ganz am Ende steht darauf eine Verheißung. Und das ist wirklich schön. Ich starte mal mit der Aussage aus Vers 2. Petrus richtet sich an die Gemeindeleitung. Vers 2, versorgt die euch anvertraute Gemeinde gut. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Und die Begründung? Denn das erwartet Gott. Punkt. Das ist eine ganz klare Ansage. Ja. Ich lese noch mal ein Stück weiter, den Vers 3. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Und die Begründung hier? Denn Christus ist ja der Oberhirte der Gemeinde. Christus ist der Herr. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so als Bild rückwärts aufhören, heißt das eigentlich, Christus ist der Herr der Gemeinde. Und die Leiter, die Ältesten einer Gemeinde, sollen sich Christus unterordnen und sich nicht selbst als Herren aufspielen. Im Gegenteil, sie sollen die Gemeinde gut versorgen, die er ihnen anvertraut hat, und sich nicht an ihr bereichern und zusätzlich den Geschwistern mit einem guten Beispiel vorangehen und das freiwillig und ohne Gegenleistung zu erwarten. Denn es ist Gottes Herde, lesen wir, und nicht die Herde der Gemeindeleitung. Was Gott hier erwartet, also eine demütige, eine unterordnete Haltung der Gemeindeleitung gegenüber Jesus, dem Oberhirten. Und eine dienende, eine aufopfernde Haltung gegenüber der anvertrauten Gemeinde. Und dann als Lohn, das heißt in Vers 4, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz, das Leben in der Herrlichkeit Gottes erhalten. Für mich bedeutet das im Umkehrschluss, es ist eine ganz klare Voraussetzung, dass Gemeindeleiter gläubige Jesus-Nachfolger sein müssen. Ganz klar. Auch klar ist, Gemeindeleiter sind keine Heiligen. Auch Petrus war kein Heiliger, wie es vielleicht die katholische Kirche glaubt. Es sind erlöste Sünder, denen Gott ihre Sünden vergeben hat. Und die auf Gottes Gnade angewiesen sind, ja, wie alle anderen auch. Und es kommt dazu, sie müssen sich einmal vor Gott für ihren Dienst verantworten. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17. Also die Verse 1 bis 4 oder 2 bis 4 gehen an die Ältesten, versorgt in Demut und Verantwortung vor Gott seine Herde. Vers 5. Wir lesen mal den ersten Teil. Den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern der Gemeinde unter. Ordnet euch den Leitern der Gemeinde unter. Ich habe mich gefragt, wer sind diese jungen Leute? Ist jetzt hier nicht weiter beschrieben, aber ja, ich sage jetzt einfach mal, alle, die sich jung und angesprochen fühlen, die sind hier gemeint. Es ist nicht weiter was bekannt. Und ich habe überlegt, wie ist das mit jungen Leuten und Unterordnung? Fragt mal die Eltern. Das ist manchmal ein schwieriges Thema, oder? Ihr könnt mal unsere Kinder fragen. Die häuslichen Pflichten unter der Schreckensherrschaft der Eltern. Ja, im Moment sind das gerade so Kämpfe. Wir haben jetzt Ferienzeit und die Kinder, die fordern da einiges ein. Ja, wir wollen lange wach bleiben. Wir wollen auf jeden Fall mehr Bildschirmzeit. Wir wollen jeden Tag Eis und, und. Und wenn es dann um Pflichten geht, um Aufgaben, ja, mithelfen im Haushalt oder Vorbereitung auf das neue Schuljahr, den Ranzen ausräumen, sauber machen. Ja, wieso denn? Wir haben doch Ferien. Ja, okay. Aber ich habe darüber nachgedacht, wann sind unsere Kinder am liebsten und ehesten gehorsam? Wann sind sie zufrieden? Wann sind sie dankbar? Und ja, wann sind sie am ausgeglichensten? Und da ist, ja, eigentlich ist es so, wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind, wenn sie sich angenommen fühlen, wenn sie sich gehört und verstanden fühlen, kurz, wenn sie gut versorgt sind. Und das habe ich auf die jungen Menschen in der Gemeinde übertragen. Ich habe gedacht, wann fühlen sich junge Menschen in unserer Gemeinde wohl? Und ich glaube, es sind dieselben Faktoren wie bei den Kindern. Es wird jungen Menschen leichter fallen, sich einer Gemeindeleitung unterzuordnen, wenn ihre Bedürfnisse gestillt werden. Wenn sie sich gehört, wenn sie sich verstanden fühlen, wenn sie gut versorgt sind. So wie wir es gelesen haben in Vers 2, ja, wie es Gott von der Gemeindeleitung erwartet, versorgt die Gemeinde gut. Und dann schließt sich an dieser Stelle der Kreis. Ja. Das Unterordnungsthema bekommt einen anderen positiven Aspekt, weil so eine Konstellation, die kann für alle Beteiligten gewinnbringend sein. Weil alle sich in ihrem Stand, in ihrer Aufgabe und ihrem Platz in der Gemeinde wohlfühlen. Also halten wir fest, ihr Ältesten versorgt in Demut und Verantwortung vor Gott seine Herde. Ihr jungen Leute ordnet euch den Leitern der Gemeinde unter. Der zweite Teil von Vers 5, der zieht den Kreis jetzt etwas weiter. Ich habe es vorhin schon gesagt, hier werden alle Gemeindemitglieder mit einbezogen, nicht nur die Jungen oder die Leiter. Vers 5b, und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Lutherbibel übersetzt hier, den Demütigen gibt er Gnade. Also hier werden alle Bereiche der Gemeinde angesprochen. Euer Umgang miteinander, der soll von Bescheidenheit geprägt sein. Und die Begründung, mit Hochmütigen kann Gott nichts anfangen. Den Hochmütigen weist er von sich. Auch hier übersetzt Luther etwas härter, Gott widersteht den Hochmütigen. Denken wir nochmal kurz an Petrus, wie er als Jünger unterwegs war. War er nicht auch manchmal anfällig für Hochmut? Matthäus 26, Vers 33, ganz bekannter Vers. Da sagt er zu Jesus, selbst wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Wenn alle gehen, ich nicht. Ja und, Entschuldigung, Jesus sagt nicht, ja klar Petrus, das schaffst du schon. Nein, sagt er nicht. Er sagt, er weist ihn zurück und sagt, ich versichere dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich glaube, gerade dann, wenn wir unserer Sache sehr sicher sind, wenn wir glauben, dass wir auf jeden Fall recht haben und eigentlich an uns überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dann stehen wir in dieser großen Gefahr, dass wir hochmütig werden, dass wir uns überschätzen, dass wir andere vielleicht einfach übergehen, weil wir unserer Sache so sicher sind, weil unsere Gedanken eben nicht von Bescheidenheit geprägt sind, sondern eher von Hochmut. Der Petrus, der hat in dieser Begegnung seine Lektion gelernt. Kurz vorher hatte Jesus seinen Jüngern einen ganz bekannten Satz gesagt, der steht in Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe untereinander soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich glaube, das hat der Petrus auch gehört. Vielleicht hat er genau daran gedacht, wo er das geschrieben hat, euer Umgang untereinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Und auch hier nochmal eine Übersetzung aus der Lutherbibel. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Ich habe kurz überlegt, wie kann das praktisch aussehen? Gerade in einem Kontext, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist in der Gemeinde. Ich glaube, das kann bedeuten, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Kein schlechtes Reden übereinander, sondern lieber reden miteinander. Füreinander einstehen im Gebet oder noch besser, miteinander zu beten. Oder es könnte bedeuten, keine schlechte Stimmung zu machen gegen Gruppen oder gegen Geschwister, die vielleicht eine andere Meinung oder ein anderes Verständnis haben als wir selbst. Die Dinge anders bewerten, die vielleicht andere Standpunkte haben. Und stattdessen vielleicht lieber ein gemeinsames Ringen um gegenseitiges Verständnis, um Einheit, um eine Einheit, die zuallererst in Jesus ruht, so wie es der Jochen am letzten Sonntag gesagt hat. Ich für mich selbst, ich habe mir vorgenommen, keine fordernde oder sogar eine drohende Art in mir aufkommen zu lassen, wenn mein eigener Willen oder meine Standpunkte nicht sofort Recht bekommen oder Zuspruch bekommen, sondern auf eine rücksichtsvolle Art zu achten. Gerade wenn in manchen Beziehungen oder Themen die Fronten drohen, sich ein bisschen zu verhärten. Wenn es vielleicht sogar auf Eskalation hinausläuft oder, sage ich mal, aus menschlicher Sicht der Karren im Dreck steckt, wie man so sagt. Ja. Wenn keine Lösung denkbar, kein Weggeber scheint. Ein Umgang untereinander, der von Liebe und Bescheidenheit geprägt ist, der schafft immer eine Grundlage, wieder aufeinander zuzugehen, Fehler anzusprechen, zu verzeihen und eine gesunde Fehlerkultur zu leben und in allem immer das Wissen zu haben, wir sind Gottes Herde. Jesus ist der Oberhirte, er ist der Herr, kein Pastor und auch kein Ältester. Ja, wir sind aufgefordert dazu, so miteinander umzugehen, dass die Liebe Jesu sichtbar wird und sichtbar bleibt. Das haben wir gelesen. Unser Umgang untereinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Und ich habe mir das auch neu vorgenommen, wohl wissend, dass mein Charakter oder meine Kraft, die reichen dazu nicht aus. Und deswegen ist gut, dass der Text hier weitergeht. Wir kommen jetzt zu Vers 6 und Vers 7. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese zwei Verse waren für mich so ein bisschen der Schlüssel zu allem, was vorher gelesen und was geschrieben steht, weil ohne diese zwei Verse wäre mir das schwierig gewesen. Aber so als hätte der Petrus das geahnt, dass er gerade vielleicht ziemlich viel verlangt hat und die ersten Verse in Kapitel 5 wirklich fordernd sind, hier bekommen wir eine wunderbare Antwort. Beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit gekommen ist. Ich möchte hier mal kurz einen Gedanken einschieben, und zwar aus dem Alten Testament. Dort finden wir auch diese mächtige Hand Gottes, und die steht dort für ein ganz bekanntes Ereignis. Es gibt zwei Stellen, da können wir lesen, dass Gott sein Volk Israel mit mächtiger Hand aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. Und ich habe so überlegt, was hat Gottes Hand denn mit dem Volk Israel gemacht oder was hat es ihnen gebracht? Sie haben Führung erlebt, sie haben Befreiung erlebt, sie haben Versorgung erlebt, sie haben auch Zurechtweisung erlebt, aber im Großen und Ganzen haben sie Rettung erlebt. Und solange sich das Volk Israel nicht gegen Gott aufgelehnt hat, waren sie unter dieser Hand immer bestens versorgt. Aber wenn sie hochmütig wurden und rebelliert haben gegen Gott und gejammert haben, dann hat Gott sie abgewiesen. Das ist eine sehr interessante Parallele hierzu. Und ich glaube, deshalb werden wir auch aufgefordert, uns unter diese mächtige Hand Gottes zu demütigen. Und die Verheißung darauf, das Versprechen, dann wird Gott uns zu seiner Zeit aufrichten. So wie er damals sein Volk befreit hat und mit starker Hand geführt hat, so kann er uns heute führen, wenn wir es zulassen und wenn wir ihn darum bitten. Ich habe es vorhin schon mal so angedeutet, ja, meine Kraft oder mein Charakter, die reichen nicht aus dazu. Das wird mir nicht immer gelingen. Auch wenn ich mir das vorgenommen habe, gut mit meinem Nächsten umzugehen, ja, und ich alle Punkte im Kopf habe, ja, ich habe es verstanden. Aber es gibt immer wieder Themen, wo wir uns auf einer menschlichen Ebene scheinbar nicht einig werden können. Das ist Fakt. Ja, wir sind dann an einem Punkt, wo wir sagen, nein, und das kann ich nicht mitgehen. Oder was der oder der gesagt hat, oder was er getan hat, oder was er von mir verlangt, welchen Standpunkt er vertritt, welche Meinung er hat, damit komme ich nicht klar. Und in der Regel ist das so, dass mein Gegenüber genau dieselben Gedanken über mich hat, okay? Was machen wir dann? Und ich möchte euch mal ein Erlebnis erzählen von mir. Das ist circa 12 Jahre her, würde ich sagen. Ich hatte damals einen Arbeitskollegen und wir haben nebeneinander an einem Schreibtisch gearbeitet. Der ist deutlich älter als ich und es war interessant, er ist ein ehemaliger Muslim, er hat sich zu Jesus bekehrt und folgt Jesus nach. Wir haben uns damals immer wieder auch mal über Gemeindethemen unterhalten. Ich war damals noch in der alten Schule hinten, in der Brüdergemeinde. Ja, und wir haben uns immer wieder mal unterhalten und ich habe da auch schon mal was fallen lassen, was wir gerade so für Themen in der Gemeinde haben und so weiter. Er hat sich jetzt immer sehr geduldig angehört, hat aber das meiste unkommentiert gelassen. Aber an einem Tag, da hat er mir eine Antwort gegeben. Und das ist eine Antwort, die werde ich niemals vergessen. Ich möchte es gerne mit auch weitergeben. Ich habe ihm wieder mal ein Problem geschildert. Irgendwie angefangen, kam so ins Reden und was alles nicht so gut läuft. Er hat mich unterbrochen und sagt plötzlich, Benjamin, glaubst du, wenn ihr gemeinsam vor Gott auf die Knie geht und alle eure Meinungen und Standpunkte einmal beiseite legt und ihn dann um Hilfe bittet und ihm sagt, dass ihr gerade keine Antwort habt, glaubst du nicht, Gott würde euch helfen? Das hat mich ziemlich unvorbereitet getroffen. Ja, ich war erst mal sprachlos, weil ich hätte jetzt eher erwartet, dass er argumentiert, dass er erklärt, ja, dass man irgendwie jetzt versucht, das Ganze gegeneinander auszuloten und dass man da eine Gegenüberstellung braucht, um die Wahrheit herauszufinden. Ja, aber nein, er hat nur gesagt, ja, habt ihr noch den Mut, gemeinsam vor Gott zu bekennen, dass ihr mit dem, was ihr wisst oder zu wissen glaubt, gerade überhaupt nicht weiterkommt. Dass ihr vielleicht etwas nicht wisst und dass ihr seine Hilfe braucht. Ich lese Vers 7. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab. Bekennt es ihm, erzählt ihm, was euch wirklich Sorge macht. Das klingt erstmal einfach, erstmal banal, ja, dass man eigentlich nicht unbedingt glaubt, dass jetzt so eine ganz einfache Sache wirklich große, komplexe Probleme lösen kann. Aber ich glaube, Gott kann. Wenn wir wissen, dass Gott das Volk Israel mit mächtiger Hand geführt hat, dann wissen wir auch, welche Dinge er getan hat, als das Volk überhaupt keinen Ausweg mehr gesehen hat, als es weder vor noch zurückging. Ja. Und ich muss sagen, das ist ein Schritt, der mir selbst in der Praxis auch schwerfällt. Wenn man quasi etwas, von dem man scheinbar selbst noch Kontrolle haben möchte, was man glaubt, im Griff zu haben, wenn man das plötzlich aus der Hand geben muss. Aber wir werden hier nicht aufgefordert, unsere Sorgen zu nehmen, zu Gott zu kommen, ihm sie kurz zu zeigen und dann die Hälfte wieder mitzunehmen. Ja, kurz drüber zu reden und dann wieder einpacken. Sondern wir sollen unsere Sorgen abladen, mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, wenn das geschieht und wir das auch als Gemeinde lernen und können, dass wir uns unter Gottes mächtiger Hand demütigen und unsere Sorgen bei ihm abladen, dann dürfen wir vertrauen, dass er uns aufrichtet zu seiner Zeit, wie wir es gelesen haben, dann, wenn er eingreift. Und das wünsche ich uns auch jedem persönlich, dass wir den Mut haben, unsere Sorgen Gott nicht nur zu zeigen, sondern sie bei Gott abzuladen und uns dann zeigen zu lassen, ja, wo vielleicht die Sorgen sind, die wir vielleicht lieber wieder mitgenommen hätten. Dass wir den Mut haben, sie bei ihm zu lassen, sodass er uns zu seiner Zeit aufrichten kann und wie es steht, für uns sorgt. Er hat es versprochen. Ich lese weiter in Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Seid besonnen und wachsam, der Feind schläft nicht. Nachdem wir uns bisher sehr viel mit dem Miteinander, mit zwischenmenschlichen Dingen beschäftigt haben, weist der Petrus uns hier nochmal auf eine ganz andere Gefahr hin. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Bei allen guten Absichten und Gedanken, die wir vielleicht haben, da gibt es immer noch einen, der ein sehr großes Interesse hat, dass das alles nicht gelingt, dass das alles nicht zustande kommt. Und das ist der Widersacher Gottes, das ist der Teufel. Und wir lesen, der schläft nicht. Im Gegenteil. Wir lesen, dass er wie ein brüllender Löwe um uns herumrennt und dass er uns angreift, dass wir Angriffe abwehren müssen. Dann habe ich wieder so ein Detail gelesen, wo ich dachte, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da steht, dass er darauf wartet, einen von uns zu verschlingen. Bei diesem Wort einen bin ich erstmal hängen geblieben. Das hat mich ein bisschen länger beschäftigt. Hier steht nämlich nicht, dass er uns alle auf einmal verschlingen wird oder dass er uns alle über den Haufen schießt, auf einen Schlag, sondern nein, der Teufel hat eigentlich eine eher hinterhältige, eine lauernde Art. Er greift dort an, wo er die Chance sieht, erfolgreich zu sein. Wie ein Löwe eine Schafherde angreift. Er kennt unsere Schwächen. Da, wo wir immer wieder drauf hereinfallen. Wo wir uns immer wieder schuldig machen. Wo wir immer wieder fallen. Und er bearbeitet uns genau an diesem Punkt. Und ich glaube auch, dass wenn er uns einzeln angreift, macht er es deswegen, weil er uns gegeneinander aufbringen möchte. Ja, wir haben es eben gehört. Wenn ihm das gelingt, dann hat er leichtere Arbeit, das ist klar. Er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Themen, die uns gerade schwerfallen, die uns Probleme machen. Und wenn er uns an den richtigen Stellen triggert, angreift, ja, wir haben eben das Thema Hochmut gehabt zum Beispiel, oder auch an viele andere Bereiche, dann ist das ein Selbstläufer, ja. Wenn wir erst einmal anfangen, uns selbst zu zerstören, dann muss ja nachher nur noch die Scherben aufkehren. Und daher glaube ich diese Warnung. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Und er wartet darauf, dass er einen erwischt. Ja, mir ist dann dazu ein Bibelvers eingefallen, der ist auch gleichzeitig unser Trauvers gewesen, das habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Prediger 4, Vers 12. Einer alleine kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Und ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Zwei sind dem Angriff gewachsen. Das heißt, wenn wir lesen in Vers 9, stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren, dann bedeutet das, wir sind keine Einzelkämpfer. Ja, wir haben Geschwister, die uns zur Seite stehen. Wir haben einander. Wir können miteinander kämpfen. Seid besonnen und wachsam heißt auch, wacht darüber, dass keiner von euch alleine dasteht. Ja, der vielleicht einer großen Gefahr ausgesetzt ist. Kümmert euch umeinander. Denn einer alleine kann leicht überwältigt werden. Zwei aber sind im Angriff gewachsen. Und das ist noch nicht alles. Ein Seil aus drei Schnüren heißt es. Und das meint nicht nur, dass wir einfach noch einen mit dazu nehmen sollen. Nein, das meint, Gott ist mit dabei. Wenn wir in seinem Namen zusammen sind, und da fängt es mit zwei an, ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Gott möchte uns nah sein. Mitten unter uns, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander reden, wenn wir diskutieren, in allen Belangen. Wenn wir ihn lassen, wird er uns helfen unter seiner guten und mächtigen Hand. Gott hat einen Plan mit uns und Gott hat ein Ziel mit uns. Und das sagen uns die letzten beiden Kapitel. Und dann lese ich mal weiter in Vers 10 und Vers 11. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ihm alleine gehört alle Macht, für immer und ewig. Amen. Petrus weist uns hier am Ende des Briefes nochmal ganz klar darauf hin, was wirklich das Ziel der Gemeinde ist. Nämlich eine Ewigkeit bei Jesus, bei ihm. Darum geht es. Alle diese irdischen Dinge, die uns hier beschäftigen, die Themen, die wir gemeinsam durcharbeiten, die wir diskutieren, die uns vielleicht auch Probleme bereiten, alles das wird hier in Vers 10 als eine kurze Leidenszeit bezeichnet. Ja. Und ich habe am Anfang gefragt, wie kann man eine Gemeinde, die verfolgt und unterdrückt wird, eigentlich, ja, die in Schwierigkeiten steckt, ausgerechnet mit Demut und Unterordnung konfrontieren? Und ich glaube, die Antwort hier ist, es ist genau die Haltung vor Gott, auf der diese wunderbaren Verheißungen ruhen. Besonders dieser eine Vers: Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch Kraft und Stärke geben, dass ihr fest und sicher steht vorher. Ich fasse nochmal das Gesagte ein bisschen zusammen. Gott zeigt uns hier in diesem ersten Petrusbrief, dass er unabhängig von der Situation, unabhängig von den Umständen in der Gemeinde, die durchaus schwierig, die durchaus leidvoll sein können, ja, dass er eine Vorstellung davon hat, wie wir miteinander umgehen sollen und worauf wir achten sollen. Gott hat eine Vorstellung davon, wie eine Gemeindeleitung ihren Dienst tun soll. Als Hirten, als Diener, als Vorbilder der Gemeinde, nicht als Herren. Denn die Gemeinde, das ist Gottes Herde. Und Gott hat eine Vorstellung davon, wie sich junge Leute in der Gemeinde verhalten sollen. Dass sie der Gemeindeleitung gerne und freiwillig in einem guten Kontext sich unterordnen können und innerhalb der Gemeinde gut versorgt sind. Und Gott hat auch eine Vorstellung davon, wie wir alle als Geschwister miteinander umgehen sollen. Unser Miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein und nicht von Hochmut. Denn Hochmut, das ist ein Werkzeug des Teufels. Er versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Er versucht, den Einzelnen anzugreifen. Und er versucht, uns gegenseitig gegeneinander aufzubringen. Aber Gott, wir haben es gehört, er bietet uns eine Hand an. Eine gute und mächtige Hand, die uns Schutz gibt, die uns Hilfe gibt. Und wenn wir unsere Sorgen bei ihm abladen und uns unter dieser Hand demütigen, dann wird er uns aufrichten. Er wird uns versorgen. Und er verheißt, dass er uns ans Ziel bringen wird. Amen. Wenn sich jemand anschließen möchte, möchte ich jetzt gerne die Gelegenheit dazu geben. Es ist noch ein bisschen Zeit.
Das sind die Worte von Werner Rosowski, der sich heute Morgen gerne an der Wortbetrachtung beteiligen wollte. Er ist leider erkrankt und die Monika hat mir seine Ausarbeitung mitgebracht und ich möchte die vorlesen und möchte euch die im Worte von Werner gerne weitergeben. Heute möchte ich mich mal an der Wortbetrachtung beteiligen. Vorgegeben ist der Text des 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Der Apostel Petrus spricht in diesem fünften wichtigen Kapitel der christlichen Gemeinde an. Dieses Kapitel hat große Bedeutung auch in unserer Zeit und somit auch für die FEG Steinbach. Ich möchte hier nur zwei Stichworte betrachten. Dies ist einmal das Wort Älteste in der Gemeinde, die Verse 1 und 2, und zweitens das Wort Sorge, siehe Vers 7. Zunächst die Verse 1 bis 3. Dort heißt es nach der Luther-Übersetzung: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Das Bild von Hirte und Herde wird in der Bibel häufig gebraucht. Der eigentliche Hirte seines Volkes ist Gott selbst, während die zur Leitung der Gemeinde eingesetzten Menschen Hirten im Auftrage Gottes sind. Beim mehrfachen Lesen des Bibeltextes, auch in anderen Übersetzungen, ist mir persönlich wieder deutlich geworden, was das Ältestenamt bedeutet. Die Ältesten werden nicht nur einfach mehrheitlich gewählt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und dies scheint mir das Wichtigere bei der Ältestenwahl zu sein, ist die Frage der Berufung in das Amt des Ältesten. Jeder Älteste sollte sich vor Annahme des Ältestenamtes vor Gott die Frage vorlegen: Bin ich für diese Gemeinde als Ältester berufen oder nicht? Diese Frage muss jeder Älteste mit einem eindeutigen Ja beantworten können. dann ist es eine echte Berufung. Der Gemeinde erwächst aber auch die Aufgabe, die Ältesten im Gebet mitzutragen, damit sie ihr Amt gut und zum Wohle der Gemeinde ausüben können. Nun zum zweiten Punkt zum Thema Sorge. In Vers 7 heißt es, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte jetzt ganz einfach mal fragen, wer hat keine Sorgen? Da wird sich wohl keiner melden. Wir alle haben Sorgen, Nöte, Kümmernisse und vielerlei Belastungen in unserem Leben zu ertragen, die oft über das erträgliche menschliche Maß hinausgehen. Das gilt auch in meinem ganz persönlichen Leben. Welch ein mutmachendes, tröstendes und hoffnungsvolles Wort, das Gott hier durch den Apostel Petrus uns zukommen lässt. Wer seine Sorgen auf Gott geworfen hat, ist frei, sich unter seine mächtige Hand zu demütigen und zu tun, was Not ist. Leid bringt normalerweise Sorge mit sich. Wer aber gelernt hat, hinter allen Gegebenheiten Gottes mächtige Hand zu sehen, weiß, diese mächtige Hand wird mit jeder Sorge fertig. Ein Bibelausleger hat dazu treffend gesagt, so machen wir uns von unserer Sorge auf rechte Weise frei, wenn wir sie mit der Bitte umsetzen, sorge du. Viel mehr gäbe es zum Thema Älteste und Sorge noch zu sagen, dies soll nur ein kleiner Beitrag zum Bibeltext sein. Soweit die Worte von Werner.
Ich habe damals, als ich bei der Allianzmission angefangen habe, ein Buch geschenkt bekommen. Ein Buch geschenkt bekommen und dieses Buch hieß Das Hirtenprinzip. Und in diesem Buch ist das hat jemand geschrieben, der ein Interview geführt hat mit dem Vorstand oder ich glaube sogar Vorstandsvorsitzenden von General Electric. 172.000 Mitarbeiter hat diese Firma. Und da ging es auch um das Thema Hirte sein. Hirte sein, ein guter Hirte sein und wie die Amerikaner so sind, gib dein Bestes und du bekommst das Beste. Ja, das ist so der Tenor aus diesem Buch und da habe ich so gedacht, okay, typisch amerikanisch, ja, das ist leicht gesagt, aber nicht so einfach umgesetzt. Aber in dem Buch selber, da kommt immer wieder raus, dass er Leiter ermutigt, Hirten zu sein. Hirten zu sein, sich um die Herde zu kümmern. Und das hat mich irgendwie getriggert und ich habe so gedacht, ja, ich möchte das eigentlich auch. Ich möchte bei der Allianzmission gerne auch Hirte für meine Mitarbeiter sein. Und jetzt war das Spannende, ich war ja 22 Jahre lang bei einer Bank, ganz normaler Mitarbeiter und habe sozusagen die Seiten gewechselt. Ja, also ich war lange Jahre Mitarbeiter und dann auf einmal wurde ich Vorgesetzter und Leiter. Und ich habe gemerkt, boah, Leiter sein ist schwer. Das ist ganz schön schwer, weil ich habe versucht, auf die Mitarbeiter zu hören. Ich habe versucht, Dinge zu machen und umzusetzen, die die an mich herangetragen haben, ein offenes Ohr zu haben. Und ich habe gemerkt, das ist mir oftmals auch nicht gelungen. Das ist mir oftmals auch nicht gelungen und ich habe dann auch mal Gespräche geführt mit anderen Leitern und mit anderen Mitarbeitern und die sagten zu mir, Jochen, du musst lernen, auch mal Nein zu sagen. Leitung bedeutet eben auch Nein sagen. Leitung bedeutet, vorne wegzugehen. Ein guter Hirte geht vorne weg und die Herde folgt ihm. Ein guter Hirte hat aber nicht eine wahnsinnig große Distanz zu seiner Herde, sondern er hat die Herde im Blick. Und dann hat er nämlich auch die Möglichkeit, wenn er eng an dieser Herde ist, diesen Löwen, von dem hier die Rede ist, zu erkennen und auch einzuschreiten und zu sagen, jetzt muss ich handeln. Und ich habe gemerkt, das ist ein ganz schöner Zwiespalt, eine ganz schöne Herausforderung, insbesondere das, was in der Bibel steht und so wie Jesus das vorgelebt hat, zu leiten und gleichzeitig zu dienen. Und ich glaube, hier in diesem Text, da steckt eine unglaubliche Wahrheit drinnen und eine sehr gute, ja, Instruktionsanleitung, wie sowas funktionieren kann. Nämlich, wenn du ein guter Leiter bist, dann spiel dich nicht auf. Tu nicht so, als wüsstest du alles und die anderen sind sowieso so doof. Und die wissen's nicht. Sondern nimm die anderen ernst. Spiel dich nicht auf. Eine ganz wichtige Sache. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht aufspielst, wenn du die anderen ernst nimmst, dann wirst du auch die Erfahrung machen, dass sie gerne folgen. Weil du eben ein guter Leiter bist, weil du dich nicht aufspielst, weil du nicht sagst, ich weiß es eben besser, sondern die fühlen sich ernst genommen. Meine Mitarbeiter, ich versuche das auch immer wieder bei der Allianzmission, dass sie sich ernst genommen fühlen mit ihren Ideen, mit ihren Dingen, die sie beschäftigen. Und das ist eine Sache, die ich auch jedem Ältestenkreis oder jedem geistlichen Leiter auch sagen möchte. Nimm deine Gemeinde auch ernst. Höre darauf, was die auch haben. Auch die lesen Bibel, genau wie du auch. Und trotz alledem, geh voran. Sei ein guter Leiter. Und wenn du dich nicht aufspielst, wird deine Herde folgen. In Vers 5 steckt noch etwas drin. Und zwar im zweiten Teil, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Ich habe damals, als ich vor 8 Jahren bei der Allianzmission angefangen bin, habe ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, wer von euch das noch weiß, der bei meiner Einführung damals dabei war. Ich habe das Lied gesungen, Lord, I need you. Und das habe ich aus tiefster Überzeugung gesungen und ich würde es heute immer noch so tun. Weil ich bis heute merke, ich brauche Gott. Ich brauche Gott, wenn ich leiten will. Und zwar mehr als alles andere brauche ich Gott für diese Leitung. Weil Leitung eben auch eine Bürde ist. Und weil Leitung eben auch schwer ist. Und auch ich musste in den letzten 8 Jahren Missionaren kündigen. Und sagen, nein, mit uns geht es nicht mehr weiter. Und solche Entscheidungen zu treffen, das kann ich euch sagen, das ist nicht einfach. Vor allem einem Missionar zu sagen, der dir gegenüber sitzt, der sagt, ich habe noch weiter eine Berufung von Gott. Und du sagst mir, du hast sie nicht mehr. Das sind echte, richtig schwierige Herausforderungen. Wo man Weisheit braucht, wo ich Gott brauche. Und auch wir als FEG in Haiger-Steinbach stehen im Moment an so einem Punkt. Wir haben letzte Woche etwas vom Ältestenkreis gehört, dass das Thema Frau in unserer Gemeinde wieder neu aufkommen soll. Und ich wünsche mir diese gemeinsame Sicht zwischen Gemeinde und Leitungskreis. Zu leiten ist nicht einfach. Und ich habe es sehr genossen, dass ihr als Ältestenkreis letzte Woche das sehr stark als Bitte formuliert habt. Gebt uns auch noch einfach Zeit, wir wollen das Thema angehen. Und nicht zu sagen, nee, wir reden überhaupt nicht darüber, das ist jetzt nicht dran. Sondern da steckt auch was mit dem Ernstnehmen eben drin. Und hier dieser Text, der spielt ganz, ganz viel mit auch in dieses Thema rein, denke ich. Dass wir gegenseitig uns hochachten wollen, gegenseitig in Unterordnung, in Demut miteinander umgehen wollen. Das gilt für Leiter und für die Gemeinde gleichermaßen.
Ja, vielen Dank, Ben, für die Wortbetrachtung und alle, die sich noch beteiligt haben. Und ich würde vorschlagen, wir machen noch eine kurze Gebetsgemeinschaft. Ja, fasst euch kurz, so sich viele beteiligen können. Ich mache dann gleich den Abschluss. Ja, großer Vater im Himmel, hab Dank für das Wort, was wir heute hören durften. Und ja, du siehst da einer wie der Petrus, der selbst hochmütig ist und glaubt, ja, alles zu wissen, alles zu können. Und ja, er hat die Umkehr geschafft und ja, hilf auch uns, diese Umkehr zu schaffen und ja, einen demütigen und bescheidenen Umgang miteinander zu haben und ja, letztlich zu wissen, dass Jesus der Hirte ist und wir ihm nachfolgen dürfen. Und ja, du siehst auch, welche Herausforderungen das für die Ältesten bringt. Und ja, lass uns da ja einfach selbst gnädig miteinander sein und ja, schauen, wie das letztlich alles dein großer Plan ist und du ja viel mächtiger und größer bist als das, was wir hier so alles meinen und auch manchmal Kleinigkeiten, über die wir ja gegenseitig dann stolpern. Und lass uns unsere Sorgen und Nöte bei dir abladen. Du hast einen guten Plan dafür und ja, wir können wissen, dass sie da gut aufgehoben sind. Amen.